Salire, no? Renate, danke, dass du für das Interview zu mir gekommen bist. Ich wünsche dir kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst, liebe lange Tag.
Jetzt sind wir 4 Tage lang zusammen in einer Ferienwohnung gewesen und jetzt möchte ich das nochmal. Nein, ich weiß schon. Ich bin Renate Kaiser, ich bin Satiriker und Komiker und auch noch ein bisschen Slam-Poet, von früher vor allem. Und ja, ich komme aus Goldach ursprünglich am Bodensee, aus Kanton St. Gallen. Wohne jetzt aber zu Bern und bin jetzt, glaube ich, das erste Mal, soweit ich weiß, in Cham.
Gefällt es dir?
Ey, es ist ein Traum gewesen. Gell? Ja, also es ist der Bahnhof. Der Bahnhof ist relativ unspektakulär, aber nachher bist du gekommen und dann ist das alles.
Ja, mir ist auch das Herz aufgegangen. Ich hatte so gedacht, oder, wo du mir den Fahrplan so geschrieben hast, die 11 Minuten in Rotkreuz, wie bringt er die echt durch? Aber ich sage jetzt mal nichts, weil ich weiss, dann machst du Büro oder liest Artikel. Aber was hast du gemacht?
Es ist schon lustig, dass wenn man wieder mal so in der Region regional umeinander fährt, passiert das auf das Mal, oder? Dass du auf das Mal irgendwo stehst und der Zug nachher weiter, aber du hast so, ich hatte zuerst mal hatte ich kurz Panik gehabt, weil ich gedacht habe, oh nein, muss ich, weil ich bin ganz vorne beim Chauffeur, bei meinem persönlichen Chauffeur, wie ich ihn nenne, der Lokführer.
Disco-Kopf?
Nein, der ist rausgekommen, raus und weg gewesen, und ich dachte so, oh nein.
Ich gehe ins Depot.
Ja, sind wir jetzt schon im Depot. Ja, genau, ja. Und dann dachte ich, warte jetzt einfach mal ab, und ich habe tatsächlich, vorbildlicherweise habe ich ein Buch gelesen.
Was hast du gelesen?
Fear heisst das Buch über den Donald Trump.
Ah ja.
Also es gibt ja mittlerweile einige Bücher über den Donald Trump als Präsident, aber das ist vom auch.
Der hat ja Watergate aufdeckt.
Genau, oder? Ja. Also der ist der, der eigentlich über jeden Präsident, jetzt hätte ich fast gesagt Präsident und Präsidentin, aber da muss man ja offensichtlich nicht gendern, bis jetzt zumindest nicht. Ja, das ist. Es ist sagen wir mal, eine harte Lektüre.
Ja, glaube ich. Und eben, er sagt ja fake und alles. Aber ja, das ist halt das Game, oder? Ja. Aber jetzt bist du in der Ferien.
Ja.
Kannst du es geniessen nach den Dreharbeiten von Tabu?
Ja, ich habe gefunden, nachdem ich bei Tabu ständig mit Randgruppen und Minderheiten geredet habe, dachte ich, ich mache mal jetzt völlig anders. Ich gehe jetzt mal zum Jan.
Das ist schön.
Und rede über einfach anders Zeugs.
Du sagst kurz vor, gestern oder vorgestern, wir nehmen das im Juli auf, das Interview, hast du einen Post gemacht, dass das Tabu das schönste Projekt ist, wo du bis jetzt mitgemacht hast. Warum?
Weil es immer gut kommt, wenn man ein bisschen schleimt, bevor die Sendung ausgestrahlt wird, damit die Leute das nachher schauen. Sie,
Medienprofi durch und durch.
Sicher, meinst du, ich mache das da aus Spass?
Nein.
Ich hole mir jetzt noch Credibility.
Ja, sicher.
Aus der Behinderten-Community. Nein, es ist darum das schönste Projekt gewesen, weil, also einerseits ist es mein erstes dermassen grosses Fernsehprojekt gewesen überhaupt. Und es ist nur darum schon ein schönes Projekt gewesen, weil ich vom Konzept schon von Anfang an sehr überzeugt gewesen bin. Und einfach schon, eigentlich habe ich schon gewusst, dass es gut kommt. Beziehungsweise haben wir nicht viel mehr Gedanken gemacht. Ich bin dann manchmal fast so ein bisschen, wie soll man sagen? Ja, naiv ist übertrieben, aber ich habe einfach so das Gefühl, das kommt gut, weil ich bin überzeugt davon. Und nachher, also die Zeit, das sind ja jetzt eben am 19. Mai, haben die Dreharbeiten angefangen bis jetzt am 5. Juli. Und das ist mega intensiv gewesen. Also halt so viel Drehs innerhalb von so kurzer Zeit mit so vielen Leuten. Aber sind einfach alle Beteiligten sind super gewesen. Also nicht nur die Protagonistinnen und Protagonisten, sondern auch sonst. Ich meine, du hast das ja selber miterlebt. Es ist ein kleines Team, oder? Es ist ein Redaktor, ein Kameramann, ein Tonmann plus noch die Köchin, die rum ist. Und die müssen alle super sein, damit das funktioniert.
Darf man das überhaupt sagen, dass wir eine Köchin hatten? Ich weiß es nicht.
Ja, eigentlich ist eine Köchin in der Sendung nicht das Thema. Also ich sage es jetzt einfach, dass wir eine hatten. Und zwar kann ich jetzt das da sagen, weil man es auch erklären kann. Also der okay. Punkt ist halt der, weil wir ja 4 Tage Dreh haben.
Und recht zeitintensiv.
Genau.
Oder? Am 7. sind wir meistens losgegangen oder sogar schon gedreht bis irgendwie am 9. oder?
Ja, genau. Und dann, teilweise sind ja dann auch die Essen gedreht, also gefilmt, und dementsprechend muss halt alles schon ein bisschen rum sein. Also wenn wir immer noch hätten müssen kochen, dann wäre es auf zeitlich nicht aufgegangen und es wäre einfach auch viel zu scharf geworden, weil die Regula immer hat, weil er scharf
kommt. Und ich noch meine Gemüse viereckig und so.
Ja, genau, bis du den Brokkoli auseinandergerissen hast.
Ja, das ist so.
Ja, aber so, es ist ein kleines Team, dementsprechend ist es intensiv, oder man sieht sich 4 Tage die ganze Zeit.
Gar auf den Sack.
Ja, und, aber nicht einmal, oder? Also es hätte passieren können. Ja. Und mir ist das tatsächlich in diesen ganzen 2 Monaten mit all diesen ja, 15 Protagonistinnen und Protagonisten ja. plus alle anderen Kamera und Ton, ist mir das nie passiert. Ich bin nie am Morgen aufgestanden und hatte das Gefühl, oh nein, jetzt muss ich wieder mit mir anreden oder so.
Ja.
Und darum, also es ist natürlich dann mit der ganzen thematischen Tiefe, wo das Programm oder die Sendung hat, das alles, die Kombination hat das wirklich zum intensivsten und schönsten gemacht, was ich je gemacht habe.
Danke, das finde ich auch. Also vor allem auch, dass wir uns kennenlernen und auch das ganze Team. Es hat einen guten Vibe gehabt, unsere Gruppe. Und was ich so gesehen habe, wir haben ja das Stand-up zu dritten, also mit 3 Gruppen aufgenommen. Der Vibe hat wirklich gestimmt. Oder jeder hat wirklich wollen, auch sich und die Thematik auf lustig mal diskutieren. Nicht immer eben auf Hochdeutsch mit dem Chefarzt oder so, sondern wirklich mal mit einem Prise Humor, der halt dann auch zum Nachdenken anregt, oder?
Ja, und der Punkt ist wirklich genau der, das Konzept geht meiner Meinung nach völlig auf, aber wenn etwas von dem nicht funktioniert hätte, also wenn irgendjemand von den Leuten, die beteiligt sind, irgendwie nicht cool wäre oder nicht sensibel genug oder was auch immer, dann hätte das wirklich in die Hose gehen können. Und dann wäre eben auch, dass ihr zu dritt dort vorne sitzt, oder? Das funktioniert auch für mich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, wir sind cool miteinander. Stell dir mal vor, wir hätten 4 Tage gehabt, die so ein bisschen schwierig gewesen wären, und ich hätte noch einen Witz über das machen, und vorne sind ihr mit einem Resting Bitchface und schaut mir einfach nur an. Dann hätte es natürlich nicht funktioniert. Aber sogar dann, muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, dass es so gut rausgekommen ist. Aber auch wenn es Irritationen gegeben hätte, auch wenn es um den Humor geht, auch das wäre okay gewesen.
Und eben, es wird es wahrscheinlich geben, eine grosse Diskussion, aber das Format will ja das auch. Es will ja die Punkte anreiben, dass Wärme entsteht, oder?
Ja, also das Lustige ist eben vor allem, die Betroffenen selber sind eigentlich praktisch nie das Problem, gerade wenn es um Humor geht. Also wenn man mit ihnen sozusagen wie, wenn sie merken, man ist auf Augenhöhe und man macht jetzt einfach Witz, dann haben die am wenigsten Probleme damit, weil die kennen sich natürlich mit allem schon aus, haben teilweise schon sehr viel Witz gemacht. Das Interessante ist dann, wie die rundum reagieren. Und zwar das eine ist sozusagen das Feld direkt um die Betroffenen. Die sind meistens auch noch cool, weil sie sozusagen mit deinen blöden Witzen ja schon leben müssen die ganze Zeit.
Ja, das ist so.
Aber die anderen, so die komplett nicht Betroffenen, so der Otto Normalbürger oder Normalbürgerin, wo dann so manchmal so ein bisschen sehr vorsichtig ist und dann so, ah, darf der das überhaupt? Und Vorsicht ist ja gut. Aber wie bei dem Beispiel, wo du gesagt hast, mit der Begleitperson, dass du immer gefragt wirst, hast du eine Begleitperson dabei? Ich meine, die Frage an sich, mal jemanden zu fragen, kommst du klar?
Ja, das finde ich auch. Okay.
Ist kein Problem, oder? Solange du nicht anfängst, über den bestimmen. Und beim Humor ist es genau gleich. Du kannst nachher jemanden, wo, sagen wir mal, jemanden mit unheilbarer Krankheit in dieser Sendung dann fragen, so, ist das eigentlich okay für dich? Und wenn die sagt, ist alles super, dann akzeptier das auch.
Ja.
Und sag nicht, ja, wahrscheinlich sagt er das nur, weil, was auch immer. Verstehst du?
Genau.
So sagt, wie die Vorsicht ist okay, ist auch angebracht, aber die sind manchmal fast ein bisschen zu übervorsichtig.
Das kann sein, und vor allem auch dann, wenn man ja dann wirklich sagt, das haben wir vorher kurz angeschnitten, ja, ich bin okay, oder eben, ich brauche keine Begleitperson, dann das auch glauben, oder? Ich hoffe auch, dass wir die Zuschriften bekommen und auch die Fragen gestellt bekommen. Ist die Sendung für euch okay? Und wenn man dann sagt, ja, dann muss man es nicht mehr kritisieren, außer man findet es nicht cool. Generell nicht, oder?
Genau, also weißt du, wie immer, das Schöne ist ja, wenn man erreichen mit der Sendung, dass sie einfach schlussendlich eigentlich eben eine Doku-Comedy ist, wo, wenn man den Comedy-Bereich anschaut, dass es schlussendlich ist in dem Teil von der Sendung eine Humorsendung. Und da kann immer noch jemand finden, ich finde es halt nicht lustig. Oder? Ja. Und das ist völlig okay. Aber dass es Diskussion auf dieser Stufe stattfindet. Und das andere, was aber auch trotz allem ich noch wichtig finde zum Sagen, ist nur, sagen wir mal jetzt eben, Thema Zerebralparese. Oh. Und du, oder? Nur weil du die Witz lustig findest und ich weiss, dass du die Witz lustig findest, heisst das nicht, dass ich dann sagen kann, alle müssen die Witz lustig finden. Das heisst, wenn jemand kommt, der Zerebralparese hat oder jemand, der jemanden kennt und sagt, ich finde es nicht cool, dass du Witz über das machst, das akzeptiere ich völlig, ja. Weil das passiert ja manchmal dann auch, dass man anfängt so wie so du als hätte mal einen Freibrief, weißt du, ah, ich habe übrigens einen Kollegen, der ist im Rollstuhl, der findet es lustig, also stell dich nicht so an.
Genau, so. Nein, also gewisse Reflexion ist immer gut und auch sich selber fragen und auch die Gefühle können platzieren, oder?
Also gut, ich muss aber sagen, ich werde dich natürlich auf jeden Fall missbrauchen. Also ich werde immer sagen, hey, ich habe einen Kollegen
im Rollstuhl, der mich anschreit.
Es ist auch für mich nicht einfach, aber wir sind Kollegen und darum darf ich mir jetzt alles erlauben.
Das ist so. Aber ich erlebe dich als sehr reflektierter Mensch, der auch viel über andere Gruppen sich Gedanken macht und auch Witz macht. Und gute Witz kann man ja nur machen, wenn man sich mit dem beschäftigt. Hat dein Weltbild jetzt Tabu noch einmal vertieft bei gewissen Themen? Weil eben, du hast schon gewisses thematisiert. Siehst du es jetzt noch ein bisschen anders? Was hat es bei dir ausgelöst, so als Person, Renato, als Stand-up-Comedian?
Also grundsätzlich ist mir das aufgefallen, was mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, wenn es um so Themen geht. Ich bin sicher einer, der sich mehr mit solchen Themen auseinandersetzt als vielleicht der Durchschnitt von der Bevölkerung. Aber jedes Mal, wenn ich dann wirklich in Kontakt komme, wenn sie tiefer geht, merke ich wieder, ich habe eigentlich keine Ahnung. Oder? Das beste Beispiel auch mit dir war, wo wir dann in dem Haus im Allgäu angekommen sind. Und wir haben ja so ein bisschen ins Allgäu, weil wir in der Schweiz nichts mehr gefunden haben, wo rollstuhlgängig ist. Oder? Und dann gehen wir dort hin und nachher sehen wir so, ja, eigentlich ist alles gut. Und dann hast du mich darauf hingewiesen, duschen ist noch schwierig, weil es eben so, was war es, weil es keinen angemachten Stuhl in der Dusche
gehabt. Also es hat nachher gehabt, oder? Aber in jede Dusche hat so einen gehabt. Oder? Aber für mich ist natürlich, jeder Griff muss gestudiert werden. Mhm. Oder? Da kann ich es im Schlaf bei mir daheim. Oder? Und das ist einfach wieder ein Aufwand mehr. Der Komfort wäre da gewesen, oder? Aber nicht jede Dusche. Was mir einfach aufgefallen ist, gewisse Zimmer sind dann gleich Doppelbett drin gewesen. Und das hast du so festgestellt, dass eigentlich meistens davon ausgehen die Leute, dass eine Begleitperson in dem Zimmer innen mitschlaft. Ja, genau. Warum habe ich das festgestellt? Weil die Behinderten können das Licht nicht löschen. Also,
genau in das Zimmer, wo ja schlussendlich dann ich gegangen bin, wo du zuerst einmal noch drin warst, dort war so genau das eine Bett, wo auch noch so Hilfen hatte zum Auf und Ab und ein anderes Bett nebendran für die Begleitperson. Ja. Und das ist etwas, wo ich, wenn ich das dann merke und wenn du mir das erzählst, macht es mega Sinn, aber ich hätte nicht daran gedacht und die meisten denken nicht daran, wenn sie denken, rollstuhlgängig, alles cool, der kommt einfach klar, aber an den meisten Orten, wo rollstuhlgängig draufsteht, heisst das noch nicht, dass ein rollstuhlgängiger allein klar kommt, genau. Sondern er muss die Begleitperson haben, wo er dann wieder impliziert, dass du erstens mal eine hast und wo mit dir klarkommt.
Ja, und vor allem nicht der Wohllauf.
Ja, genau. Und zweitens, dass man halt am Rollstuhlgängigen wieder einfach sagt, du bist dann selbstständig, wenn du eine Person hast, die dir hilft. Ja. Oder? Und das ist etwas, was ich auch wieder gemerkt habe. Und das ist das, was ich am meisten aus dieser Sendung jetzt persönlich rausnehme, ist halt, wie immer, man weiss eigentlich nichts. oder man weiß nie genug und es hört nie auf, die Arbeit. Wenn wir das als Arbeit anschauen, das heisst Integration, Toleranz, Akzeptanz, all das, die Arbeit hört nie auf. Und das ist manchmal etwas, wo durchaus bei linken Kreisen auch ein Problem ist. Manchmal es gibt die Leute, die sich als link bezeichnen, und das auch sind, weißt, und tolerant und sozial, aber irgendwann haben sie das so, weil das ist aufwendig, das kostet Kraft und alles, und irgendwann fangen sie an, ein bisschen faul werden, nicht mal aktiv, weil sie das Gefühl haben, ich habe doch schon so viel gemacht, aber es hört halt nie auf. Also ist irgendwann einmal ist es zum Beispiel progressiv gewesen, um sozusagen sich für schwule Männer einzusetzen, oder? Aber dann ist es zwar so, oh, es gibt auch noch lesbische Frauen, oh, jetzt muss man das auch noch, oh nein, jetzt gibt es auch noch Transmenschen, oh, jetzt gibt es noch Non-Binary, du musst immer dranbleiben und das ist das, was ich eigentlich den meisten den einmal so ein bisschen sage, die Gefahr von der Faulheit, manchmal auch von der Selbstzufriedenheit, ist dann teilweise ein bisschen bei den Linken da. Bei den Rechten, glaube ich, ist es darum nicht da, weil sie vieles schon einfach ignorieren teilweise oder einfach sagen, das gibt es gar nicht. Oder das ist
macht es eben einfacher.
Es macht es eben einfacher, aber gleichzeitig sind sie manchmal durchaus schon auch ein bisschen unkomplizierter, weil sie dann nicht so ein grosses Ego haben. Werfen mal an einen Linken vor, er sei homophob oder er sei ableistisch, so. Dann brauchst du zuerst eine halbe Stunde, um durch den Panzer zu kommen, ja. Von «aber ich doch nicht», ja, oder? Genau.
Aber warum, wir haben jetzt eben diskutiert, das ist Arbeit. Warum hast du so gerne Arbeit, dass du dich immer wieder so in die Themen reinwirfst, auch in deinen anderen Projekten? Behinderung ist noch nicht so stark thematisiert worden, aber jetzt auch Sozialhilfe und so. Was reizt dich denn immer so reflektiert und immer wieder so dran zu arbeiten, dich persönlich?
Also ich muss ja noch sagen, es ist Arbeit für eine durchschnittliche Person in der Gesellschaft, ist Arbeit, weil die haben noch anderes zu tun, oder? Die müssen ja noch arbeiten. Das, sich mit Themen auseinanderzusetzen und darüber zu schreiben und Witze darüber zu machen, das ist mein Hauptberuf, oder? Dementsprechend, ich muss das ja eh machen, oder? Und das noch, also ich sehe es immer relativ, in erster Linie sehe ich es relativ entspannt, dass ich eigentlich immer sage, ich habe Freude an interessanten Themen. Und Randgruppen, Minderheiten, so teilweise unfair behandelte Leute, ich meine, das sind einfach interessante Themen. Es gibt sehr viele Themen, aber die sind zu schlau. Wie vor kurzem hatte ich einen Auftritt beim Deauville, wo ich über Menstruation etwas gemacht habe. Und das kann man gut, die Nummer kann man gut oder schlecht finden, aber dort bin ich auch gefragt worden, hey, warum und so. Und dann finde ich einfach so, hey Mann, die Idee, dass man könnte als Frau, wenn man so fest die Menstruationsbeschwerde hat, einfach mal 3 Tage frei nehmen, die ist mir nie in den Sinn gekommen. Warum nicht? Und etc. etc. Und dann geht's los. Das heisst, ich finde die Themen einfach interessant. Es ist schon Arbeit. Aber es ist, wie soll ich sagen, vielleicht ist es manchmal auch mehr Arbeit, das kann ich gar nicht so recht beurteilen. Aber es ist die viel interessantere Arbeit, als sagen wir zum Beispiel, ja, ich meine, Themen, die sonst in der Comedy relativ stark sind, sind eben zum Beispiel eben Mann, Frau, oder? Ja. Und da kann man immer noch mega viel rausholen, klar. Aber da habe ich einfach, das habe ich einfach schon ein bisschen zu viel gesehen. Plus, was auch noch, sagen wir mal, ein Vorteil ist, bei so Gruppen, vielleicht bei körperlich behinderten Menschen, gibt es mittlerweile doch schon ein paar Comedians, die Witze darüber machen. Es gibt ja jetzt auch einen, der selber, Karl Josef oder so, so ein 14-Jähriger, der ja sehr lustig ist. Aber zum Beispiel bei unheilbar Kranken, wenn ich einen Witz mache über totale intestinale Aganglionose oder Lynch-Syndrom, da muss ich nicht googlen, ob es den Witz schon gibt.
Nein.
Weil den gibt es wahrscheinlich noch nicht.
Nein, das ist so. Aber eben, du hast auch einen von deinen Slams, der auf CD ist, es fehlt an Stimme. Also, und der gefällt mir extrem gut, weil eben da zeigt man, Reflexion hilft und halt auch der Reibung hilft, oder? Ist es dann auch dein Ziel, immer wieder an Reibung anzukommen, dass du eigentlich auch deine Meinung nicht jetzt kannst du so kundtun, das ist jetzt die einzige Richtung, sondern einfach mal in einen Raum rühren und schauen, was dann für Reaktionen kommt?
Also das Lustige ist, dass ich in erster Linie einmal bei so Nummern gar nicht an Treibung denke, weil okay. sie mir weniger auffällt als anderen. Ich habe gemerkt, dass ich einen weitmaschigeren Filter habe, was Themen anbelangt. Das heisst, ich mache mir Gedanken über etwas und finde es lustig und interessant und fange dann auch darüber reden. Und ich weiss schon, es ist wahrscheinlich ein heikles Thema, aber es ist nie so, dass ich denke, ui, kann man das jetzt machen oder nicht? Und ich merke es meistens erst dann, wenn ich es mache, dass die Leute nachher zu mir kommen und sagen, oh, das war schon noch gewagt gewesen. Und ich merke dann so, ah, ja, stimmt eigentlich. Hätte man auch können vorher merken. Wie in dieser ganzen Sendung übrigens. Die Tabu-Sendung, oder? Ich überlege mir nicht so viel, finde das Konzept mega super. Und ein paar Wochen vorher kommen irgendwelche Leute und sagen so, hey, ist schon heikel, das könnte nicht in die Hose gehen. Und dann merke ich so, ha, ja stimmt, da könnt ihr eine richtige Cheese hinlangen. Also das ist so mein, nicht das Problem, sondern ich merke manchmal gar nicht so recht, wie heikel die Themen sind, beziehungsweise wie heikel die Gesellschaft die Themen teilweise findet und wie sie darauf anspringt. Und das andere ist, nachher habe ich dann eben schon Freude dran. Also ich habe dann Freude, um so etwas, wenn ich, habe das, was ich an dem Abend als Warm-up gemacht habe mit einem Freund, der erste Satz ist, ein guter Freund von mir hat nur ein Ei. Und das weiss ich natürlich, was das auslöst im Publikum. Also entweder Irritation oder Lachen und so. Dann fange ich auch darüber zu reden. Und ich habe schon Freude an diesen Situationen. Aber ich habe nie Freude einfach nur wegen der Provokation, okay. sondern weil ich finde, ich will nachher noch etwas Lustiges erzählen.
Ah, okay, du brauchst eigentlich das mit, um auch Pointe zu vorbereiten.
Ja, sagen wir es mal so, Setup zu einem Joke ist bei mir immer eigentlich wahrscheinlich etwa gleich, egal welches Thema. Ich merke aber, welche Reaktion das es hervorruft. Und eben der erste Satz weiss ich einfach, da wird etwas passieren. Du musst auch ein bisschen, wie sozusagen, ich weiss, dass die Leute nicht alle genauso denken wie ich. Darum muss ich die sozusagen wie öffnen. Und jetzt darf man sagen, wir sind jetzt auf dieser Stufe sind wir jetzt. Von dort gehen wir weiter.
Okay. Du nimmst sie nett oder Hand?
Ich nehme sie, ja, manchmal nett, manchmal weniger nett. Aber ich glaube, verhältnismäßig recht nett.
Ja.
Glaube ich, so, wenn ich sozusagen so. Ich bin eigentlich allgemein.
Ein netter Mensch.
Ja. also erstens glaube ich, ja, ich bin ein netter Mensch. Und andere ist auch, ich bin auch ein sehr positiver Satiriker.
Ja, das also, ist so.
Weil was eben auch passieren könnte, das war übrigens eine Stimme, die mich in meinem Kopf am meisten gestört hat vor der Sendung, bevor es angefangen hat, so, dass Leute nachher sagen, ja, es war ja gar nicht so böse gewesen, oder? Oh. Und dann habe ich gemerkt, erstens so, ah ja, stimmt, fuck, oder? Ich müsste eigentlich böse sein, weil ich muss, oder? Ist ja Satire. Und dann habe ich gemerkt, erstens, ich mache es einfach so, wie ich es mache. Ja. Dementsprechend wird es so rauskommen, wenn die Leute nachher finden, es ist zu wenig böse gewesen, dann bin ich halt der falsche Mann in dieser Position. Aber ich habe noch nie die Themen angelangt, weil ich wollte etwas Böses sagen.
Oder mal einfach einen Reiz reinbringen. Oder? So,
ja.
Ich nehme dich immer so wahr, du bleibst schon schlussendlich. Du gehst einfach mal rein und schaust, was ist, und du vor allem sehr authentisch, oder? Und das ist, glaube ich, auch bei deinen anderen Projekten. Du studierst nicht, was Kunst und Kunst rauslässt, sondern du kommst einfach als Renato rein, oder?
Ja, ich habe das Gefühl, also eben, ich überlege bei gewissen Sachen, überlege ich nicht, wie das, was ich vorher gesagt habe, mit was passiert noch und was werden die Leute denken. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich beschäftigt bin mit anderen Sachen überlegen. Also zum Beispiel bei dieser Sendung, wie bei allen anderen Themen, ist bei mir immer am wichtigsten, jetzt bei dieser Sendung, für die Betroffenen muss gut sein. Das ist alles, solange es für dich gut ist, bin ich eigentlich schon safe. Okay. Was nachher Leute irgendwelchen Internet-Kommentarspalten erzählen, das ist einerseits das Größte davon Müll, aber abgesehen davon ist es weniger wichtig. Plus, ich habe zum Beispiel, ja, man kann es mit einem anderen Beispiel anders sagen, ich habe das Problem, dass ich bin sehr vergesslich. Das heisst, ich vergesse manchmal auch Leute und ich vergesse auch oft, wer sind die wichtigen Leute. So zwischen dem Schweizer Fernsehen, haben keine Ahnung, wer ist jetzt genau der Chef und so. Aber ich weiss von mir, dass ich zu allen grundsätzlich freundlich bin. Und wenn jemand dann ein bisschen Arsch ist, ich bin immer noch freundlich, aber vielleicht nicht mehr so freundlich wie vorher. Das heisst, ich überlege mir nicht, oh, ich muss bei dem Verantwortlichen sehr freundlich sein, sondern ich bin einfach zu allen gleich freundlich und bei den Betroffenen jetzt von dieser Sendung, also sie sind von dieser Sendung betroffen, neuerdings, ist das eigentlich genau gleich. Ich nehme die ernst natürlich wegen dem Tabu, wo sie haben. Aber in erster Linie, wenn ich will, dass es dir gut geht mit dieser Sendung, frage ich mich nicht, auch geht es am Jan gut mit dem, mit er ist auch noch im Rollstuhl, sondern du bist Teil von dieser Sendung, ich will, dass es dir gut geht und alles andere gehört auf dann zu deiner Person dazu.
Nein, das hat man auch gemerkt. Und Facebook-Kommentar kannst du dann wieder für deine Kommentarspalte brauchen. Also ist ja eine Win-Win-Situation, oder?
Ja, also für mich ist die ganze Social-Media-Situation eher eine Win-Win-Situation, weil ich eben ich habe eine relativ gute Distanz zu vielen Sachen und zum Beispiel, wenn mich jemand beschimpft, dann finde ich das eigentlich nicht so schlimm. Also wenn jemand sagt, das ist einfach nur ein Wichser oder der nervt mich. Vor allem, wenn jemand sagt, der nervt mich, dann finde ich das völlig legitim. Also gerade bei diesen Internetvideos, ja schon mal irgendwo in einer Kommentarspalte Diskussion hat einer gesagt, ja, der nervt mich und der andere hat nämlich gesagt, ja, was machst du denn da überhaupt? Und die haben so gesagt, das stimmt, was macht er da überhaupt? Aber zweitens, dass ich nerv, das ist doch... Ich würde mich auch nerven, wenn ich nicht ich wäre.
Wieso?
So, weil ich meine Birne die ganze Zeit in die Kamera reinhebe. Und jetzt wird es ja noch schlimmer. Also zuerst war es so auf Facebook die Videos, die ich selber mache und nachher auf einmal Watson. Das heisst, Watson zwingt ihre Leute, um mich anzuschauen. Und jetzt bin ich noch im Schweizer Fernsehen. Also zwingt das Schweizer Fernsehen mit unseren Gebühren zwingt alle Leute zu mich anschauen. Also darum, dass ich Leute eventuell auch nervt, das finde ich völlig nachvollziehbar.
Aber ein Projekt von dir, dort hast du einen Diskurs anregen. Steht ja auch schon im Titel von dem Projekt. Reden wir darüber? Ist auch darüber geredet worden? Weil die Einladung würde ja noch stehen.
Ja, das ist natürlich, das habe ich nur so gesagt, ja, oder mir ist nur ums Geld gegangen bei dem Projekt, weißt du?
Ja.
Weil du weißt ja, wenn ich mal etwas von mir behaupten, dann Witz machen für Geld über Leute, die kein Geld haben. Das habe ich ja gemacht jetzt. Nein, ja, reden wir darüber, hat es geheißen, und eben, es ist ja um die Sozialhilfe gegangen. Und lustigerweise, ja, auf jeden Fall. Es ist passiert. Und mehrere Sachen, die passiert sind. Natürlich ist alles immer noch so ein bisschen Bubble, oder? Du weißt ja, wie es ist, oder? Man befindet sich in seiner.
Was interessiert, oder? Ja. Was noch ein bisschen betroffen sind, oder Leute haben, die betroffen sind.
Genau. Aber gleichzeitig, wir haben dort mal selbst Filmchen, haben wir geschafft, das so zu machen, dass es mehr Leute geschaut haben als die. Ich war dort auch überrascht gewesen. Wir haben das einfach mal bei mir auf Facebook drauf tun. Es geht ja knapp 20 Minuten. Und ich auch denke so, das ist wahrscheinlich zu lang, zu dicht, zu viel Informationen, zu schwieriges Thema. Und das hat, ich weiß nicht mehr, wo ich das letzte Mal nachgeschaut habe, sind die, glaube ich, 180.000 Views gehabt.
Wir auch verlinkt übrigens.
Sehr gut.
Natürlich.
Dann gibt es nochmal ein paar Tausend.
Ja.
Yes. Dementsprechend, also nur schon, weil es so viel gesehen worden ist, kann man davon ausgehen, dass mehr darüber geredet worden ist. Das ist das eine. Das zweite ist noch gewesen, wir haben mega viel in der Kommentarspalte, haben so viele, jeder dritte Kommentar fast ist gewesen, danke vielmals, endlich mal ganz entspannt darüber reden. Plus, so etwas würden wir gerne im Schweizer Fernsehen sehen, habe ich etwa sicher 10 Mal gelesen in den Kommentarspalten, was jetzt durch die Sendung passiert ist. Und das Dritte, was noch passiert ist, das Film ist an sehr vielen Podiumsdiskussionen und so gezeigt worden, gerade wenn es um das Thema Sozialhilfe gegangen ist. Und etwas, was dann passiert ist, das ist sehr schön gewesen, dort hat es auch die erreicht, die sonst das Film nicht schauen würden, nämlich die von der SVP. Zu Bern in der in der Stadt, ich habe jetzt den genauen Namen vergessen, auf jeden Fall von der Kommission, Sozialhilfekommission.
Könnte sie.
Ja, also auf jeden Fall haben sie das mal gezeigt, einen offiziellen Anlass, und die SVP-Fraktion ist auch dort gewesen, und die sind ganz empört gewesen, was lustig ist, weil ich eigentlich in dem Video unter anderem einfach erzähle, was sie vorhaben. Oder sie
ja vor, so, Programm.
Oder? Ja, genau. Also sie, zum Beispiel eins, was sie erfahren haben, ist Sozialhilfe auf Nothilfe kürzen und Menschen nicht mehr Geld geben, sondern Kalorien. Und sie haben dann gesagt, das ist das schönste Zitat, wo in der Zeitung gestanden ist, das Video und der Anlass, das sei eine Hexenjagd auf Sozialhilfekürzungen.
Sehr
Da kannst du auch als Satiriker nicht mehr viel hinzufügen.
Das ist so eine Pointe in der Pointe. Ja. Aber jetzt bist du recht in den Stand-up-Comedian und so, aber was mich würde interessieren, Renato, was bedeutet dir das Wort an und für sich? Das Wort.
Welches Wort? Stand-up?
Einfach...
Das Wort!
Das Wort!
Ja, ich habe einen relativ pragmatischen Ansatz an das. Ich finde es einfach sozusagen ein notwendiges Übel. Das Wort ist für mich die Möglichkeit, zum mich auszudrücken. Man darf das Wort ja nicht allzu hoch werten, weil es gibt ja Leute, wo Wörter dann anders definieren müssen. Jetzt kommen wir super sozial übergehen. Weißt du, es gibt nicht alle Leute können reden. Ja. Weißt du? Du ignoranter Saukerl. Nur weil du im Rollstuhl bist, heisst es.
Du, ja?
Nein, es ist einfach. Für mich ist in erster Linie das Wort ist nichts anderes als ein Kommunikationsmittel. Natürlich wird es nachher genutzt für Kunst und Literatur und für alles, aber auch das alles ist nur Kommunikation. Dementsprechend, es bringt es eigentlich recht auf den Punkt. Ich glaube, ich bin sehr ein unromantischer Künstler. Weißt, ich bin nicht ein Künstler, wo seine Muse braucht, wo irgendwie, ich muss immer an diesen Ort. Und ich sehe das, was ich mache, sehe ich sehr fest als Arbeit. Oder sagen wir noch einfach, es ist einfach das, was ich mache. Oder? Und darum ist das Wort ist für mich sozusagen einfach dann ein Mittel zum Zweck.
Okay, ich präzisiere die Frage anscheinend. Was bedeutet dir das geschriebene Wort?
Das geschriebene Wort bedeutet mir insofern, sagen wir mal, wie das, was ich mache, grundsätzlich ja sozusagen meine Wurzeln aus dem Slam-Poetry sind und aus dem Spoken Word geht es eigentlich noch viel mehr ums gesprochene Wort als ums geschriebene. Aber ich bin natürlich immer vom geschriebenen Wort her gekommen. Ich habe alles, was ich auf der Bühne mache, habe ich irgendwann mal aufgeschrieben. Aber ich glaube, das geschriebene Wort beim geschriebenen Wort ist es sehr wichtig, dass man das geschriebene Wort auch ausspricht, weil das ist etwas vom Besten. Mein Lieblingstipp an Leute, die anfangen zu schreiben oder so ein bisschen einfach Lust haben am Schreiben, ich sage immer, tönt das, was ihr aufschreibt, vor euch selber mal laut aussprechen, weil das hilft beim Kürzen. Weil wenn du etwas liest, du kannst so drüber lesen, findest du, ja, das tönt glaube ich schon gut, aber wenn du es laut aussprichst, merkst du, wow, das klingt ja mega dumm, ich bin ja mega dubbel. Das muss weg. Das darf niemand dir erfahren, dass ich das jemals nur schon ansatzweise gedacht habe.
Hat es den Traum mit dem Goethe gegeben?
Nein, der hat es nicht gegeben. Nein, ich glaube es nicht. Ich bin ja sehr vergesslich. aber ich glaube, der hat es nicht gegeben. Das war ja auch nur ein billiger Trick gewesen, zum Slams zu gewinnen. Natürlich. Oder? Weil der Text trägt ja auch den Titel «Ich will einmal einen Slam gewinnen». Und dann habe ich auch einen Slam gewonnen. Und was noch viel erbärmlicher ist an dieser ganzen Geschichte, ist, dass ich das noch etwa 12 Mal gemacht habe.
Und
ich schon Slams gewonnen habe, habe ich gesagt, ich will einmal einen Slam gewinnen. Ich habe zwar mit offenen Karten gespielt, die Leute haben schon gewusst, dass ich schon einen Slam gewonnen habe, aber ich bin einfach etwa noch 12 Mal auf die Bühne und habe gesagt, ich will einmal einen Slam gewinnen.
Ja, das kann man ja jedes Gefühl ist immer wieder aufs Neue schön,
oder? Ja, und außerdem, ich habe trotzdem ja noch Alkohol getrunken. Und beim Slam gibt es ja Flasche Whisky zum Gewinnen. Und dementsprechend habe ich einfach, ja, ich habe es eigentlich für den Whisky gemacht. Und das ist ja nobel.
Das ist sehr nobel. aber was ist denn so in dir vorgegangen? Ich weiß nicht, wenn du Karriere wirklich gestartet hast, auch für dich. Ist ja immer ein Unterschied, wenn man sich zeigt und wenn man sagt, ich will das machen. Was hat dich angetrieben, die Texte an der Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
Ich glaube, das habe ich immer schon gehabt, dass ich das raus wollte. Ich habe schon früher angefangen zu schreiben. Also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie in der Primarschule, so 3. Klasse oder so, habe ich für mich daheim so ganz mega schlimme, blutrünstige Krimis geschrieben, wo Inhalte doch überhaupt nicht aufgegangen sind. Und ich glaube, den Mörder hat man nie gefunden, aber Hauptsache, es ist überall Blut umeinander gelegen und gespritzt. Und die habe ich aber nicht mehr, glaube ich. Aber ich bin froh, dass meine Eltern nicht dort mal schon gefunden haben. Ich glaube, wir müssen mal ein besonderes Auge da auf den werfen. Und nachher habe ich eben sozusagen, ich komme eben schlussendlich dort mal eben vom geschriebenen Wort weil ich dann auch ja nachher in meiner Musik, Musikvereinszeitschrift, ich habe Trompete gespielt in der Melodia Goldach. und dort im Intermezzo geschrieben, dann in der Schülerzeitschrift. Und nachher hat ein Mitschüler einen Vortrag gemacht über Poetry Slam in der Kante.
Ah, okay.
Und hat er so ein paar Hörbeispiele und hat gemerkt, das ist eigentlich, das könnte noch passen. Und das Schöne bei Slam ist eben, und darum ist Slam auch so ein geiles Format, du kannst halt einfach mitmachen. Also Behinderte, sorry. Nein, es können wirklich alle mitmachen.
Das ist so.
und das heisst, die haben einfach mich angemeldet und haben einfach mitgemacht. Und dass ich auf die Bühne will, habe ich eben auch schon gemerkt, ich habe früher im Schultheater immer gerne mitgemacht. Zwar einmal, weil ich wollte, mein Schwarm dort mal ist.
Küssen.
Ja, ich glaube, so weit ist es nicht gekommen. Aber mein Schwarm hat die weibliche Hauptrolle gehabt und ich darum wollte die männliche Hauptrolle. Aber ich war auch da schon sehr pragmatisch gewesen. So in der vierten Klasse, kann ich mich erinnern, habe ich so gesagt, weißt, die Frage kommt ja, was willst du mal werden, Feuerwehrmann, Astronaut etc. Und dann habe ich in meinem Kopf, ich habe es niemandem gesagt, habe ich gedacht, ich glaube, ich will Schauspieler werden. Aber nachher sofort denkt, nein, das wird mega viel und da verdienst du eh kein Geld und schaffst es eh nicht, ach komm, wirst halt Lehrer. So, das ist so mein Ansatz. Darum sage ich, ich bin ein relativ unromantischer Künstler.
Eben, du sprichst es ja schon an, du wolltest Lehrer werden. Und dann, was bedeutet dir denn Bildung an und für sich?
Ja, Bildung ist etwas vom Wichtigsten überhaupt. Eigentlich auch, glaube ich, etwas vom Spassigsten. Ja, alle Leute, ja, weißt du, wenn man jetzt sozusagen vom schmalen Schulrahmen mal abgesehen, oder?
Wenn man kreativ denkt.
Ja, und ich meine, ich bin wirklich kein Experte, was Bildungswesen anbelangt und will mir das auch nicht anmassen. Aber ich habe einfach in meinem ganzen Leben bis jetzt, habe ich bei den allermeisten Leuten das Gefühl gehabt, sie lernen gerne dazu. Sie, solange sie einigermaßen, also eben, du kannst auch nicht alles geil finden, du kannst nicht überall lernen. Ich finde es nachvollziehbar, wenn jemand Mathe nicht so spannend findet, finde es aber auch nachvollziehbar, wenn jemand zum Beispiel Sprache nicht so spannend findet. Ich habe einfach gemerkt, die allermeisten sind eigentlich interessiert, um sich weiterzubilden. Das sehe ich einfach auch bei vielen, wo ich habe das Gefühl, es gibt einige Leute, die nach der Schulzeit sehr viel mehr Bücher lesen, als sie es während der Schulzeit gemacht haben.
Das ist so.
Also auch lieber. Also, ja. Dort finde ich ja, ich finde es ja absurd, vom Bildungswesen her eben sehr abstrakt denkt, dass wir einfach sagen, Grundbildung, oder ist ja wie, sind ja wie viel? 9 Jahre. Oder ja, 9 Klassen, oder?
Plus minus.
Plus minus.
10, wenn ja. Einer.
Ja, wenn einer noch ein bisschen länger ja. Will. So. Und nachher geht man wie im klassischen Rahmen davon aus, der ist einfach, dann sind wir fertig. Mit irgendwo, je nachdem, ob man Uni macht oder nicht, zwischen 16 und 25 bist du eigentlich wie ausgeschult. Und dann geht man einfach davon aus, ja, nachher die restlichen 60, 70 Jahre, kommt einfach klar. Ich wäre eigentlich dafür, dass wir das Leben lang mindestens einen Tag pro Woche in die Schule müssen.
Ja, oder zumindest sich bildet.
Ja, aber die, also weißt du, ich meine, du kannst den Leuten das nicht in Eigenverantwortung geben, denn nachher sind sie die ganze Zeit da am Film schauen oder am Playstation
spielen
oder
so.
Ist ja, auch wichtig. Das stimmt. Aber nein, die müssen wir alle einen Tag in die Schule sperren. In so einem Zivilschutzbunker.
Aber was machst du denn, wenn jemand Autoritätsprobleme hat? Und er muss zulassen, was der Lehrer sagt.
Dann verschlägt man den einfach.
Ja, so, okay.
Hat man das gelernt.
Jetzt weißt du, wie meine Schulzeit war. Nein. Sich selber bilden. Und auch sich selber immer wieder Ziel setzen, das sage ich, ist jetzt auch noch. Ich habe einfach, was ich mir habe in der jetzigen Bildung, ich will in der Bildungsdebatte auftun, ist der Druck, eben die 9 Jahre. Warum kann man sich einmal ein halbes Jahr sich nur auf das Thema, das ihn interessiert, eingehen und dann halt vielleicht 10, 15 Jahre daraus machen, oder? Das wäre für mich so der neue Ansatz. Dass man den Druck und auch die Autorität rauslässt.
Ich höre da ein bisschen raus, dass du da bist mit den Autoritätsproblemen in dem Fall.
Ja, ja, natürlich. Ich habe Autoritätsproblem.
Also ich glaube eben wiederum, ich finde es ein mega schwieriges Thema und bin, ja, bin immer vorsichtig im Tipps gehe ich selber, weil ich mich noch weniger damit auseinandergesetzt habe als viele andere. Aber das Problem, das, was du ansprichst, ist eben genau das, was dann die Leute würden sagen, wenn du sagst, ja, wieso nicht ein halbes Jahr das und so, dann würden sie sagen, ja, aber nachher, das kostet alles Geld und kostet alles Zeit. Und das ist eben das Problem, oder? Glaube ich zumindest, dass halt, wir leben in dem System vom Kapitalismus und von der Wirtschaftlichkeit und auch eben auch die Schule, auch die Ausbildung, teilweise eben auch fast schon eben sozusagen die, auch in der Kunst, ist halt alles abhängig vom Geld. Und ich habe das Gefühl, weil man immer daran denkt, ja, lohnt sich's denn nachher? Das, die Frage ist so ein bisschen das Hauptproblem vom Bildungswesen. Weil das, wo ich auch ich hatte, wo es mir ein bisschen egal war, beziehungsweise ich immer so die Notfallausrede hatte, ja, ich werde halt Lehrer, wenn ich gern geworden wäre übrigens, also ich wäre sehr gern Lehrer geworden, aber ich war auch gewesen, ich gehe Geschichte und Germanistik studieren. Die erste Frage kommt dann, ja, aber was machst du denn mal mit dem später? Weil die Leute können sich nicht mal vorstellen, dass du irgendetwas anderes könntest werden als Lehrer oder vielleicht Taxifahrer. Nein, aber die Leute können sich das nicht vorstellen, dass da etwas rauskommen könnte, weil ihr im Kopf ist so, ja gut, entweder Handwerkerberuf oder Büro oder was gibt es überhaupt noch? Weil alles, es muss schlussendlich, wie viel verdienst du am Schluss vom Monat? Und das ist ja so lustig, mit meinen Eltern, ich bin der Erste in meiner Familie, soweit ich weiss, wo ich studieren gehe. Ich bin der Erste, der so eine Form von künstlerischer Karriere gestartet hat. Meine Eltern sind immer mega super gewesen und haben mich die ganze Zeit unterstützt. Bei ihnen ist aber immer die Frage gekommen, ich wünsche nicht die Ausbildung noch fertig. Weil ich habe nicht einmal den Bachelor in Geschichte und Germanistik. Also ich habe nur die Matura, oder? Und sie haben dann irgendwann, wo sie gemerkt haben, ah, okay, ich kann davon leben, ist alles cool, ist für sie auch gut gewesen, weil für sie ist es nur wichtig gewesen, dass ich glücklich bin und kann überleben. Aber das andere, was sie von Anfang an hatten, das haben wir auch alle immer in unserem Kopf. Entweder du gehst mit 16 wen fängt die Lehre an?
Ja, 16.
16 gehst du in die Lehre und nachher gehst du arbeiten und dann hast du Geld. Oder hast du während der Lehre Geld, oder? Wenn jemand geht studieren, dann muss er zuerst 5 Jahre lang unten teuren. Und nachher verdient er dafür viel mehr als alle anderen. Das haben sie bei mir auch so ein bisschen gesagt. Ja. Also nicht gesagt im Sinne von, oh, na, wirst reich und dann geht es uns allen gut, sondern dann geht es dir nachher gut. Aber ich meine, ist jetzt nicht so, dass wenn du Geschichte und Germanistik studiert hast, dass du nachher kannst sagen, ja, aber mit 25 kommt dann der grosse Payday. So.
Das ist so. Der Kollege, der mich am Stand-up begleitet hat, der auch gefahren ist, hat jetzt das Problem. Er wollte Geschichte und Germanistik studieren, aber wollte jetzt erstes Jahr nichts machen. Aber er musste schmunzeln, wie er gehört hat, weil er hat auch die Matura, die Erwachsenen-Matura nachgeholt, mit Schwerfach Latin. Und hat auch im November Geburtstag gedacht, könnte das vielleicht so sein? Aber er stellt sich auch, also muss auch die Frage beantworten, oder? Kann man mit dem überhaupt, außer die zu lernen, sonst noch etwas machen? Und er sagt, ja, eben, in den Archiv oder so etwas machen. Aber die Fragen, die sind halt da. Man muss sie einfach wissen, wie hantieren, oder?
Ja, eben, und wie gesagt, ich finde es nachvollziehbar, dass die Frage kommt, weil wir alle dem, also Geld.
Sicherheitsgedanken.
Oder? Ja, und das baut schlussendlich alles auf Geld. Oder wenn man über Geld redet, dann wird es immer so ein bisschen floskelig und so. Und dann sagt man wieder, ja, aber Geld ist nicht so wichtig, Geld macht einem nicht glücklich. Das ist grundsätzlich auch etwas, was man einfach kann sagen, wenn man Geld hat, natürlich. Aber das Problem ist halt wirklich, das Geld ist unsere Währung. Also das ist das, wo wir zum Glücklichsein, wir brauchen zum Glücklichsein nicht Geld, aber wir brauchen zum Glücklichsein vielleicht ein Zugbillett oder ein Auto, um irgendwo hinzukommen. Ja. Wir brauchen zum Glücklichsein ein Hobby, aber ein Hobby kostet dann wieder Geld. Oder schlussendlich geht es immer wieder zurück zum Geld. Und man kann natürlich zum Geld eine entspannte, auch als Gesellschaft ein entspanntes Verhältnis haben, aber das ist gar nicht so einfach. So.
Und dann wählen wir wieder beim Selbstreflektieren, oder?
Ja, also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass so die jetzigen Generationen, und da schließe ich mich mit ein bisschen, so, ich bin 85er-Jahrgang, dass die Leute immer mehr anfangen, früher, es hat so eine Zeit gegeben, wo alle einfach, ja, ich gehe arbeiten und ich tue sparen und dann auch noch Rente und nachher mit 65 geht es mir dann gut, muss ich nicht mehr arbeiten, dann mache ich Ausflüge, was noch, was eher seltsames, weißt du, so mit 30 irgendwie, du bist im Saft, oder? Hast alles, was du brauchst, du könntest jeden Berg erklimmen, oder? Aber du wartest schon 30 Jahre, bis dein Körper einfach nicht mehr richtig parat ist und dann sagst du so, ja, ich glaube, jetzt mache ich glaube eine Busfahrt.
So. Ja, dann mache ich jetzt Nordic Walking, oder?
Ja, also einerseits gut, man kann sagen, die älteren Leute werden immer fitter, oder? Im Gegensatz zu früher, dementsprechend können sie relativ viel machen. Aber ja, ich glaube, heutzutage, wenn ich würde sagen, ist, dass die Leute weniger Geld anhäufen als Ziel. Das war eine Weile lang so ein richtiges Ziel gewesen. Und jetzt tun die Leute viel mehr anfangen, dass sie sich Zeit kaufen, sozusagen.
Das ist so. Oder eben auch Entspannung. Das ist jetzt eigentlich die Währung, wo fast nicht rum ist, wo man sich muss erkaufen, oder? Dass man mal 2 Wochen ins Kloster kann, mal Social Media abhängen und so, oder?
Ja, genau, also wir zahlen ja jetzt eigentlich Geld für Sachen, die man früher noch gratis gehabt hat und Langeweile genannt hat, oder so.
Genau, Sonntagnachmittag, wo nichts passiert ist, oder? Kollegen irgendwie mit der Familie hat man halt müssen selber geben. Jetzt hat man keine Zeit mehr, weil jetzt eigentlich kein Wochenende mehr rum ist, weil immer irgendwie etwas am Laufen ist, oder?
Ja, also ich finde das auch lustig. Auch aus dem wird ja wieder Geld gemacht. Genau. Also das ist das Interessante daran. Ich habe das so geil gefunden, wenn ich mal irgendwie gehört habe, es gibt eine App, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, wo du kannst runterladen und wo du dann kannst einstellen, wie lange dass du darfst auf gewisse andere Apps zugreifen, oder?
Okay.
Also das heisst,
also kindersicher.
Ja, du kannst, soweit ich informiert bin, kannst du dann sagen, ich darf pro Tag nur eine Stunde auf Facebook. Und sobald du auf Facebook gehst, fängt es an runterzählen und wenn das vorbei ist, dann ist das gesperrt. Natürlich kannst du nachher wieder auf die App gehen, sagen, nein, ist schon gut, aber trotzdem.
Ich finde es Samstag, heute habe ich eine halbe Stunde.
Ja, heute komme ich eine halbe Stunde mehr über. Aber das Lustige daran finde ich, dass irgendjemand, hoffe zumindest, der die App erstellt hat, ich hoffe, dass der mega viel Geld verdient hat.
Wahrscheinlich.
Ich hoffe, dass der wegen dem App so sein ganzes Leben lang nicht mehr muss arbeiten, indem er andere davon abgehalten hat, auf Facebook zu gehen.
Sein Hauptprogramm ja Renato Kais in der Kommentarspalte. Ja. Sind die wegen dem die Haare rausgefallen?
Nein, die sind mir schon früher rausgefallen. Ich habe es lange gar nicht gemerkt, weil ich habe mir nie so viel Gedanken um meine Haare gemacht. Ich glaube, darum sind sie auch gegangen. Wahrscheinlich haben sie gefunden, weißt du was, fick dich. Wenn du nie an uns denkst, dann gehen wir halt, oder?
Ja, macht sie noch einen anderen.
Ja, Ort, ja, genau, überall, aber dort nicht. Nein, ich habe wirklich lange nicht gemerkt, ich bin auch nur so 1 bis 2 Mal pro Jahr zum Coiffeur und habe meine Haare einfach irgendwie so auf dem Kopf gehabt. Und dann habe ich irgendwann in einem Video oder auf einem Foto eigentlich auf zwei gesehen, dass es aussieht, als würde ich so Glatze überkämmen. Weißt du? Und dann habe ich gefunden.
Nein,
ja, so, ja, oder Schilberg-Ress-mäßig fast schon, oder? Und dann also denkt, nein, das kann es nicht sein, wenn ich mir schon keine Gedanken über meine Haare mache, weil ich nicht so aussehe, als ob ich mir Gedanken über meine Haare mache. Und dann habe ich es abrasiert und bin ja sehr glücklich damit. Aber wegen der Kommentarspalte, dass ich Social Media brauche, ja. Also, weißt, lustig ist ja, dass ich glaube, im Fall, so wie sich Facebook entwickelt hat in den letzten paar Jahren, wenn ich wirklich Privatperson wäre und nicht würde Entertainment machen, dann wäre ich wahrscheinlich, hätte ich mich von Facebook abgemeldet, weil ich es echt langsam so sehr vieles daran recht nervig finde, abgesehen von allen Datenschutzproblemen, die sie auch noch hatten. Aber bei mir ist es halt so, bei mir kommen Anfragen über Facebook rein, ich tue Veranstaltungen auf Facebook posten, meine Videos natürlich auf Facebook posten. Das heisst, es fällt mir natürlich schwerer, um darauf zu verzichten. Aber wenn ich so wie jetzt im Sommer, wo ich jetzt gerade nicht so viel zu tun habe, da kann ich mega gut einfach mal so 1-2 Tage das sagen, ich schalte es ab. Also mega gut heisst, ich merke, dass es mir gut tut. Aber was ich auch merke, ist, wie süchtig ich bin. Ja. Also erst, was ich gemerkt habe, ist ständig der da. Sobald jemand wegläuft und ich stehe allein da, sofort.
Ja.
Und das Zweite ist, was ich gemerkt habe, ein bisschen geht ja mega schnell. Das ist eine Sache von 30 Sekunden. So, mit dem Handy kannst du durchaus mal so ein paar Minuten verbringen.
Aber Kommentarspalte, aber du hast eigentlich auch noch einen super Namen oder für Programm oder so Kaiserschnitt, Kaiserschmarrn. Eigentlich ist das super, oder? Wollt schnell erzählen, was der Unterschied ist zwischen Kaiserschnitt und Kaiserschmarrn?
Ja, also sag mal so. Wenn die Geburt, wenn du merkst, bei der Geburt wird es ein Schmarrn, solltest du vielleicht zum Kaiserschnitt überwechseln. Aber ich kenne mich auch mit Geburt dann nicht so gut aus. Ich habe nur eine gehabt, also die eigene. Da kann ich mich noch knapp dran erinnern. Ja, mein Name, es ist lustig. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich eigentlich reagiere allergisch auf sehr offensichtliche Wortspiele, außer sie sind super, super albern, dann finde ich es wieder geil. Aber dann, bei Kaiser, ich hätte schon so viel, weißt, Programm können benennen, weißt du, das Kaisers neue Kleider, irgendetwas, oder Kaiser mit irgendwelchen Referenz auf den Beckenbauer oder auf den Kaiser Franz Josef und so. Aber das Lustige war, das erste Mal bröckelt hat die Mauer mit Watson, mit dem Kaiserschnitt. Das war ihr Vorschlag, das so zu nennen. Und dort habe ich gefunden, ja, es passt. Es passt auf so viele Ebenen. Weil erstens ist das Video, also Schnitt ist eh schon ein gutes Wort. Plus, es ist mega geschnitten, es sind lauter Jump Cuts in dem Video. Plus, auch noch kann man sagen, auf einer Meta-Ebene, eben Kaiserschnitt, das ist so etwas Körperliches, so etwas, wo man auch nicht gern, nicht so fest drüber redet und so. Dementsprechend hat alles passt. Beim Kaiserschmarrn war es noch lustiger gewesen. Im Casino-Theater, oder, die ist es, heisst ja die Satire-Show, so, wo ich hoste. Und wo dann klar war, dass ich die hoste, haben sie auch so gesagt, ja, ist doch super, Renato Kaiser ist einfach ein guter Name, ein schöner Name, muss ich merken. Heisst nicht, ist nicht irgendwie Peter Müller oder so. Ist auch ein schöner Name, aber ist halt relativ oft beleidigt, sagen wir es mal so. Und Renato Kaiser gibt's nicht so viel. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist super, ihr könnt mit meinem Namen machen, wann ihr wollt. Einfach nicht Kaiserschmarrn.
Ah.
Und sie dann so, mal, das ist ja super. Sie wäre es nicht mal in den Sinn gekommen. Und, aber ich hätte gefunden, ja, mal, das ist schon gut.
So etwas, wo einem auch immer in Komfortzone, gell, ein bisschen.
Ja gut, das ist kein Vergleich zu dem Ritt auf dem Boot. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich meine Komfortzone viel verlasse, aber ich glaube, ich muss eben meine Komfortzone eigentlich gar nicht so viel verlassen. Weißt du, für andere wäre zum Beispiel auf die Bühne gehen und müssen eine halbe Stunde, eine Stunde oder eineinhalb Stunden Programm machen, wäre vielleicht unangenehm. Für mich ist das ist einfach normal.
Ja, du gehst einfach.
Ja.
Oder du bist für gewisse vielleicht Komfortzone, wo sie müssen ertragen, aha, oder?
Ja, also eben wie gesagt, ich zwinge mich ja auf, dass sie müssen mich ertragen. Und also jetzt gerade wiederum, also die Sendung wird für viele Leute der Moment sein, wo sie ihre Komfortzone verlassen müssen oder halt nicht. Also weißt, wenn sie dir schauen.
Das ist eben freiwillig. Oder man anschaltet oder abschaltet.
Ja, man kann auch anschalten und insofern seine Komfortzone nicht verlassen, indem man einfach anschaltet und findet, nein, das geht nicht. Und nachher bis zum Schluss durchschaut und am Schluss sagt, das geht nicht.
Ja, das ist so.
Also die einen, die einfach sofort zumachen und dann bei ihrer Meinung bleiben. Aber es dürfen natürlich auch Leute nach einer halben Stunde finden, ich finde es immer noch kacke.
Und den Ton abstellen nützt auch nichts. Ich meine, also, zumindest können, also, lesen müssen, also, sonst wird es geschrieben und ich weiß auch nicht, ob es eine Audiodiskretion gibt. Also,
eine Audiodiskretion, das wäre auch mal gut. Für dich wäre eine Audiodiskretion gut, bei deiner
Lautstärke. Ja! Ja! So ein automatischer Pegler.
Das ist einfach so eine eingebauter Dämpfer, wo so
wahrscheinlich wie jetzt der eingebaut, ja.
Nein, es gibt, genau, also, zum Glück, es gibt für Gehörlose Untertitel.
Ja.
Ja, sagen wir uns überlegen, was stimmt, ja. Für gehörlose Untertitel und für Sehbehinderte gibt es Autodeskription. Aber in jedem Fall, also ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich nicht alles das auch noch denken, das muss natürlich da die Chefetage machen, aber ich habe dann auch nach unserem Dreh, wo die Regula das mal gesagt hat, wieder so etwas, wo ich so merke, oh ja, stimmt. Sie kann ja die Sendung gar nicht schauen. Also ist so. Und dann habe ich dann der Susanne, unserer Hauptproduzentin, dann das Mail geschrieben, du weißt so ganz vorsichtig so, gibt's eigentlich eine Autodeskription? So. Und sie so, ja, das gibt's. Und das ist mega wichtig. Und so, zum Glück. Weil das sind so, manchmal sind ja die Fettnäpfchen die grössten, oder? Die, die du nicht siehst. Oder stell dir mal vor, du machst so eine Sendung, erste Sendung, Leute mit körperlicher und Sinnesbeeinträchtigung, Und Sehbehinderte können einfach überhaupt
umschreien, oder?
Genau.
Nein, das ist so. Aber jetzt nach der Ferien, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das kommt noch, oder bist du nicht jemand, der vorausplanet? Oder wie sieht die Zukunft aus vom Herr Kaiser?
Die Zukunft vom Herr Kaiser natürlich blendend, oder? grundsätzlich. Aber ich denke nicht so, also sagen wir mal, meine Denke geht nicht wie in die Zukunft, weil ich das einfach nicht so gut kann. Also bei mir ist immer so ein, zwei Tage, so weiss ich im Voraus, was ich mache. Aber zum Glück habe ich ja eine Agentur, die das übernimmt, die sozusagen sagt, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr passiert. Und bei mir ist es jetzt so, weißt du, ich kann nicht einfach sagen, hör mal schauen, was die Zukunft bringt, weil es doch, zum Glück wollen ja Leute, dass ich auftrete und Zeug mache. Das ist ja, also ist auch ein wichtiger Faktor, finde ich, dass Leute das wollen.
Ja.
Jetzt ist es so, im September geht wieder Late-Update weiter. Dort bin ich wieder der Aussenkorrespondent. Nächsten Frühling ist auch wieder, also ich habe ja auch schon die provisorischen Daten bekommen. Und wenn ich jetzt nicht komplett versäge in dieser Staffel, dann darf ich vielleicht nochmal.
Okay.
Und ich spiele mein Programm noch bis...
Es wird auch alles verlinkt, der Kalender.
Ja, genau. Und ich eigentlich kann ich eben wollen, wenn mir da nicht die Randgruppe und Minderheiten in den Weg gekommen wären, hätte ich eigentlich wieder den Sommer ein neues Programm schreiben. Aber das muss ich jetzt vertagen auf nächst Frühling etwa so.
Ja, aber jetzt, wo du nicht mehr Whisky trinkst, Steffi, ja, Programm lagern, oder?
Und ja, genau.
Desto mehr, ja, desto besser wird es.
Ja, also, weißt du, ich muss eben auch noch sagen, mein Programm ist, also das spiele ich jetzt bald 3 Jahre, aber es ist nicht gleich geblieben. Also, weil ich nur rede, oder ich habe ja keine Musik, keinen Effekt, nichts, kann ich relativ schnell ändern. Das heisst, im Programm sind jetzt noch vom ersten Auftritt sind wahrscheinlich etwa 30-40% und die restlichen 60-70% sind unter sich wieder gemischt, also weißt, so wieder ausgewechselt worden. Das heisst, wenn ich ein bisschen ökonomischer vorgegangen wäre, hätte ich jetzt eigentlich wahrscheinlich schon 3/4 von einem neuen Programm.
Ja, aber ich glaube, irgendetwas kommt sicher raus, wenn du mal wieder... Du hast keine Muse, aber eine musische Zeit hast, kommt sicher wieder irgendetwas, wo du sicher zufrieden bist. Andere können sich daran streiten. Aber Renato, die Stunde ist leider schon durch.
Ist schon vorbei.
Ist schon durch. Und wie jetzt jeder Gast, es gibt noch 2 Fragen. Warum hast du für das Interview zugesagt?
Ah, wegen deiner emotionalen Erpressung natürlich, weil du gesagt hast, ich bin so arm und es ist so schwierig, zum mit Leuten zusammen unterwegs sein. Und nein.
Ja, genau so ist es abgegangen.
Nein, einerseits, ich glaube, der wichtigste Grund ist einfach, dass ich Freude habe an dir. Also, wir verstehen das gut. Ja. Ich habe das vorher schon ein bisschen geahnt, schon vor dem Dreh, aber während dem Dreh haben wir so viel Spass gehabt, da habe ich einfach gewusst, ja, ich treffe mich einfach mit dem Jan. Ich habe ja sowieso das Problem, weil ich so viel arbeite, bin ich ja so unsozial geworden und vernachlässige meine Freunde. Und jetzt tue ich das einfach in einem, oder? Sozusagen Arbeit und Freundschaft in einem.
Sehr schön.
Ja.
Und jetzt, wenn du ja so viele Interviews musst geben oder auch so, wie hast du es jetzt gefunden?
Super.
Sehr schön.
Ja, was Schöne ist, es ist eben, obwohl ich... Es ist ja eigentlich ein Gespräch, obwohl du hast gemerkt, wenn ich mal anfange zu reden, dann rede ich mal relativ lang.
Von der Jan Biller, den hast du nicht eingeholt. Also,
ist der noch mehr?
Nein, ist
dann habe ich Schwein gehabt. Nein, weil es ist einfach eine Gesprächssituation ist. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ah, jetzt kommt eine Frage und jetzt muss ich die beantworten, sondern wir reden miteinander. Aber trotzdem merkt man erstens, dass du dich vorbereitet hast, dass du nicht voll umeinander gesessen bist, sondern einfach nur umeinander gesessen, aber nicht voll. Und
ja, manchmal schon. Manchmal habe ich einfach gelost. Unterbewusst.
Ja. Und dass es gute Fragen gewesen sind, habe ich das Gefühl.
Danke, danke. Und weißt du, ich habe schon mir anbildet und gesagt, ich bin wetten, dass ich dafür beziehen will. Ich muss entscheiden, was reinkommt. Und wie jetzt jeder Gast, Renato, er ist auch nur noch 2-3 Minuten, es kann ja nur eine Minute, eine halbe sein, wo du irgendetwas noch kannst auf den Weg geben. Dennis Hartmann hat einen Witz erzählt. Das ist bis jetzt der Einzige. Aber weil du Stand-Up-Comedian bist, fühlst du dich unter Druck. aber du kannst auch irgendetwas noch auf den Weg geben. Und was ich sicher noch sagen will, ist eben, der erste Teil wird wahrscheinlich schon draußen sein, wenn das Schlusswort kommt. Denn ich fahre immer das Schlusswort bei unserem Interview an. Aber schau jeden Sonntag Tabu. 20 vor 10 SRF 1. Wahrscheinlich wird das die 4. Folge sein, wo dann Schlusswort erscheint. Alle Playlists und so sind unten verlinkt. Und jetzt darfst du noch etwas zum Besten geben.
Ja, ich habe natürlich nichts.
Und danke vielmals.
Ja, ich danke. Ich sage einfach nochmal etwas. Wegen Tabu, weil du jetzt schon so schön Werbung gemacht hast. Würde ich alle dazu auffordern, um das wirklich zu schauen. Und zwar aus dem Grund, das Wichtigste an dem Ganzen ist, ich bin wirklich überrascht gewesen, dass das SRF mit dem Konzept auf mich zugekommen ist. Weil es ist ein riskantes Konzept und ich glaube, ich weiß nicht, wie fest, dass man das nochmal dürfen machen, was da jetzt entschieden wird und so. Sie sind zufrieden mit der Sendung. Aber je mehr Leute dass das schauen und vielleicht auch gut finden, desto grösser ist die Chance, dass wir das wieder dürfen machen. Desto grösser ist die Chance für mich, dass ich wieder darf bezahlten Urlaub nehmen. Weil eigentlich ist das ja der Grund gewesen bei dieser ganzen Sache. Also die Sendung ist ja so entstanden, dass das SRF hat so... Nein, genau, ich habe zum SRF gesagt, könnt ihr da bitte meine Ferien zahlen? Und sie haben gesagt, okay, wir haben eine Bedingung, du musst Witze über Behinderte machen. Und ich habe gefunden, Deal.
Nein, wirklich, danke vielmals.
Ich danke dir.